Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Trauerfeier haben Angehörige und Weggefährten Abschied genommen vom früheren Außenminister Guido Westerwelle. Zu dem ökumenischen Gottesdienst in Köln kamen auch Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel. Die Beerdigung fand danach unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der ehemalige FDP-Vorsitzende war vor gut 2 Wochen mit 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.
Vertraute, politische Weggefährten, Freunde. Sie alle waren gekommen, um Abschied zu nehmen von Guido Westerwelle. Erinnert wurde an ihn als an einen leidenschaftlichen Kämpfer, stets unterstützt von seinem Mann Michael Mronz.
Deutlich zu machen, dass Diskriminierung und Ausgrenzung aus welchen Gründen auch immer mit unserem Menschenbild nicht in Einklang zu bringen sind, war euch beiden ein Anliegen.
Der sehr persönliche Gottesdienst wurde von vielen Freunden gestaltet. Die Lesung hielt Schauspielerin Veronika Ferres. Eine Fürbitte sprach die frühere Talkshow-Moderatorin Sabine Christiansen.
Wir danken dir für die Zeit und die Stärke, die Guido für die Freiheit und den Frieden der Menschen einsetzen durfte.
Schön. Vicky Leandros sang »Ich liebe das Leben« mit verändertem Text für ihren Freund Guido Westerwelle.
Du bleibst im Herzen sicherlich.
Im Vordergrund der Trauerfeier stand vor allem der Mensch hinter dem Politiker.
Du warst streitbar, empfindsam, nachdenklich, verlässlich, treu. Du wirst sehr fehlen.
Und so wollen viele Trauernde Guido Westerwelle so in Erinnerung behalten, wie dieses Porträt ihn zeigt. Als einen unerschütterlichen Optimisten, der vor seinem Tod daran appellierte, das Leben zu schätzen.
Der Internationale Währungsfonds hat offenbar erhebliche Zweifel daran, dass das hochverschuldete Griechenland die vereinbarten Haushaltsziele erreicht. Laut der Enthüllungsplattform WikiLeaks schließt der IWF nicht aus, dass sich die Lage erneut zuspitzen könnte wie im vergangenen Sommer, als Griechenland kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand. Das Internetportal veröffentlichte heute ein Dokument, bei dem es sich um die Abschrift einer Telefonkonferenz leitender Mitarbeiter des Währungsfonds handeln soll.
WikiLeaks ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der griechischen Schuldenkrise. In dem angeblichen Telefonat zeigen sich die Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds unzufrieden und beraten, wie sie die griechische Regierung zu härteren Reformen bringen könnten. Das letzte Mal sei ein Kompromiss erst möglich gewesen, als Griechenland der Zahlungsausfall drohte. Ein entscheidender Punkt, das könne bald wieder so sein. Die griechische Regierung nimmt diese Abschrift ernst und hat heute eine Sondersitzung einberufen. Die griechische Regierung verlangt eine Erklärung vom Internationalen Währungsfonds, ob er tatsächlich einen Zahlungsausfall in Griechenland herbeiführen wolle, kurz vor dem EU-Referendum in Großbritannien. Der IWF will die angebliche Abschrift der Telefonkonferenz nicht kommentieren. Die enthält noch ein weiteres brisantes Detail. Die IWF-Mitarbeiter wollen Merkel zu einem Schuldenerlass drängen. Ansonsten sollte der IWF die Troika verlassen. Dabei hatte die Bundeskanzlerin einen Schuldenschnitt ausgeschlossen. Auch deshalb hatte im vergangenen Sommer die Mehrheit der Abgeordneten für ein weiteres Hilfspaket für Griechenland gestimmt. Ein Kurswechsel wäre dem Parlament schwer zu verkaufen.
Das ist eine Frage zur Unzeit. Zunächst muss Griechenland wirklich zeigen, dass die aktuellen Gesetzesreformen auch erfüllt werden. Darin müssen wir Griechenland bestärken. Und erst dann kann man über alles Weitere reden.
Die Verhandlungen zwischen den internationalen Geldgebern sind offenbar schwierig. Angela Merkel hat sich immer wieder stark dafür gemacht, dass der IWF an Bord bleibt. Weitere Schuldenerleichterungen für Griechenland dürften also wieder Thema sein. Am kommenden Dienstag trifft Angela Merkel die IWF-Chefin in Berlin.
Das griechische Parlament hat den Weg freigemacht für die weitere Umsetzung des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei. Die Abgeordneten verabschiedeten gestern Abend ein entsprechendes Gesetz. Es erklärt die Türkei de facto zum sicheren Drittstaat. Asylbewerber, die von dort seit dem Stichtag vor 2 Wochen nach Griechenland eingereist sind, können in das Nachbarland zurückgeschickt werden. Viele von ihnen werden derzeit in Lagern festgehalten.
Die türkische Küstenwache hat mehr als 60 Flüchtlinge aufgegriffen, die versucht hatten, auf einem Schiff zur griechischen Insel Lesbos zu gelangen. Sie wurden zurück in die Küstenstadt Dikili in der Türkei gebracht. Hier soll ein Aufnahmezentrum für Schutzsuchende entstehen. Hunderte Bewohner protestierten heute gegen die geplanten Rückführungen von Flüchtlingen in ihre Stadt, die am Montag beginnen sollen.
Welche Flüchtlinge sollen in die Türkei zurückgebracht werden und wie soll das Verfahren konkret ablaufen? Auf tagesschau.de beleuchten wir ausführlich die Eckpunkte des Abkommens zwischen EU und Türkei. Nach der weitgehenden Schließung der Balkanroute erwarten Migrationsexperten, dass sich Flüchtlinge und Schlepper andere Wege in die EU suchen. Eine der neuen Routen könnte über Russland und das Baltikum führen. Die Regierungen von Estland und Lettland bereiten sich darauf vor, die Personenkontrollen zu verschärfen. Außerdem bauen sie die Grenzanlagen aus.
Der erste Bauabschnitt ist fertig, 3 Kilometer Grenzzaun. Schon seit langem geplant, um die Angst vieler Letten vor einer russischen Aggression zu verringern. Jetzt aber soll er Flüchtlinge abhalten. Viele hier fürchten, dass nach der Schließung der Balkanroute mit russischer Unterstützung eine neue Flüchtlingsroute ins Baltikum entstehen könnte. Wir haben ja erlebt, was vor kurzem an der russisch-norwegischen Grenze geschehen ist. Da wurden viele Flüchtlinge von den russischen Behörden bis zur Grenze nach Norwegen durchgelassen. Das war alles gut organisiert und diese Leute haben schließlich versucht, die Grenze zu überqueren. Die Letten fürchten, dass viele Flüchtlinge mit zumindest passiver Hilfe aus Russland einreisen könnten, das Land überlasten würden. Dabei hat Lettland bisher kaum Flüchtlinge aufgenommen und will in den nächsten 2 Jahren auch nur 580 Menschen ins Land lassen. Die Kosten für den Grenzzaun in Höhe von 17 Millionen Euro werden nach lettischen Angaben auch aus Brüsseler EU-Töpfen getragen. Bei der Kommission hält man sich in dieser Sache aber lieber zurück. Mir ist diese Angelegenheit im Detail nicht bekannt. Die EU unterstützt die Mitgliedstaaten beim Ausbau von Grenzanlagen, aber wir finanzieren keine Zäune. In 3 Jahren soll der Zaun fertiggestellt sein und knapp 100 Kilometer der insgesamt 275 Kilometer langen Grenze zwischen Russland und Lettland trennen.
Bei Gefechten zwischen den Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan um die Bergregion Bergkarabach sind mindestens 30 Soldaten getötet worden. Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan, wird aber von Armenien kontrolliert. Nach dem Zerfall der Sowjetunion brach Anfang der 1990er Jahre ein Krieg um die Region aus, bei dem Zehntausende Menschen getötet wurden. Der Krieg endete 1994 mit einem Waffenstillstand, der jedoch immer wieder gebrochen wird. Der Brüsseler Flughafen Zaventem soll morgen, 12 Tage nach dem Terroranschlag, den Flugbetrieb eingeschränkt wieder aufnehmen. Das kündigte der Flughafenbetreiber an. Für Sonntag seien zunächst 3 Flüge geplant. Die Sicherheitsmaßnahmen am Airport sollen verstärkt werden. Passagiere und ihr Gepäck würden bereits vor dem Betreten des Gebäudes kontrolliert. Bei den Anschlägen am 22. März in Brüssel wurden 32 Menschen getötet. In Sachsen-Anhalt steht den Verhandlungen für die Bildung der bundesweit ersten schwarz-rot-grünen Landesregierung nichts mehr im Wege. Ein Sonderparteitag der SPD in Halle hat am Mittag der Aufnahme der Gespräche zugestimmt. Die Verhandlungen mit Grünen und CDU sollen am Montag beginnen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lischka wurde zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Seine Vorgängerin Budde hatte nach den Stimmenverlusten bei der Landtagswahl ihren Rückzug aus den Führungsämtern erklärt. Die Vereinten Nationen untersuchen Vorwürfe, wonach Blauhelmsoldaten in der Zentralafrikanischen Republik Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben sollen. Zur Aufklärung und Bestrafung solcher Taten sollten auch Militärgerichte vor Ort eingerichtet werden, schlug der Untergeneralsekretär für Friedensmissionen Latsous vor. Bisher liegen die Ermittlungen und die Strafverfolgung in der Hand der jeweiligen Herkunftsländer. Die Vorwürfe richten sich gegen Soldaten aus Frankreich, Burundi und Gabun.
Junge Mütter als Minderjährige missbraucht von UN-Blauhelmsoldaten in der Zentralafrikanischen Republik. Neue Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch, darunter besonders schockierende, schrecken die Verantwortlichen bei den Vereinten Nationen auf. Hervé Latsou, bei der UN verantwortlich für Friedensmissionen, ist in die Hauptstadt Bangui gereist. Diese Taten sind höchst bedauerlich. Wir verurteilen sie auf das Schärfste. Sie laufen unserem Auftrag diametral entgegen, die Zivilbevölkerung zu schützen. Zurzeit werden UN-Blauhelm-Soldaten aus Burundi und Gabun verhört. Die Einheiten aus diesen Ländern dürfen ihre Lager nicht mehr verlassen. Neue Missbrauchsvorwürfe auch gegen die in Bangui stationierten französischen Soldaten. Staatspräsident Hollande verspricht strenge Bestrafung. Ich werde nicht akzeptieren, dass der Ruf unserer Armee, der Ruf Frankreichs, besudelt wird. Die UN-Botschafterin der USA spricht von einem Schandfleck. Sie besuchte vor 2 Tagen betroffene Frauen und ihre Familien. Die Soldaten kehren nach Hause zurück und bleiben straffrei und ihre Opfer bleiben hier, ausgegrenzt, stigmatisiert, für ihr Leben gezeichnet. Denn das ist das Problem. Die Gerichtsbarkeit bei den weltweit operierenden Blauhelmverbänden liegt jeweils bei den Entsenderländern. Bei den 69 Verdachtsfällen aus dem Jahr 2015 gab es bisher nur eine Verurteilung. Der Soldat wurde für ganze 9 Tage vom Dienst suspendiert.
Fußball-Bundesligist Mainz 05 darf weiter auf die Teilnahme an der Champions League hoffen. Das Team von Trainer Martin Schmidt gewann am 28. Spieltag mit 4:2 gegen den FC Augsburg und ist nun Tabellenfünfter.
Mainz 05-Trainer Martin Schmidt hat einen turbulenten Nachmittag erlebt. Das erste Ausrufezeichen setzen die abstiegsbedrohten Gäste aus Augsburg. Kajubi trifft nach 9 Minuten zur Führung für den FCA. Innerhalb einer knappen Viertelstunde dreht Mainz das Ergebnis. Zunächst Christian Clemens zum Ausgleich. Dann nutzen die Mainzer eine Unachtsamkeit der Augsburger zur Führung. Latza schneller als Vollner. De Blasis vorbei an Hitz zum 2:1. Noch vor der Pause der etwas überraschende erneute Ausgleich. Vollner und Kuh zum 2:2 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit dominiert Mainz klar das Geschehen. Erst macht der nur 1,65 Meter große De Blasis sein erstes Bundesliga-Kopfballtor. Dann trifft auch Clemens noch zum zweiten Mal heute Nachmittag. Mainz gewinnt 4:2, ist zum 12. Mal in Folge zu Hause ungeschlagen und klettert auf Rang 5.
Es war ein Debakel für den FC Schalke 04. 0:3 in Ingolstadt beim Aufsteiger, der gleichzeitig seinen höchsten Saisonsieg feierte. Der Schalker Anfang vom Ende, ein umstrittener, aber korrekt gepfiffener V-Elfmeter, als Caissara Lescano zu Fall brachte. Hartmann verwandelte für die Gastgeber souverän. 8. Saisontor für den Stürmer. 6-mal traf er dabei vom Elfmeterpunkt. Kurz vor der Pause dann noch das vorentscheidende 2:0. Hinterseher. Der Österreicher traf im 5. Spiel in Folge. Schalke fortan ohne Einstellung, ohne erkennbaren Willen, diese Partie noch drehen zu wollen, zu passiv im Zweikampfverhalten. Der FC Ingolstadt dagegen mit hoher Laufbereitschaft letztlich erfolgreich. Lescano mit dem 3. Tor nach gut 1 Stunde gleichzeitig der Endstand. Die hochgesteckten Saisonziele der Schalker mit dem angepeilten 4. Platz damit akut gefährdet. Ingolstadt wird jetzt mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun haben.
Die weiteren Ergebnisse: München-Frankfurt 1:0, Hannover-Hamburg 0:3, Darmstadt-Stuttgart 2:2. Im Spiel Dortmund gegen Bremen steht es kurz vor dem Ende 3:2. Bereits gestern besiegte Leverkusen Wolfsburg mit 3:0, morgen dann noch Mönchengladbach-Berlin und Hoffenheim-Köln. Die Tabelle: München weiter souverän an der Spitze vor Dortmund und Berlin. Leverkusen ist Vierter, dann Mainz und Schalke. Ingolstadt belegt Rang 9. Hamburg führt die zweite Hälfte an, vor Köln, Stuttgart, Darmstadt und Bremen. Dahinter sind Augsburg, Hoffenheim und Frankfurt punktgleich. Schlusslicht Hannover schon mit 10 Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Lottozahlen: 1, 10, 17, 23, 28, 38, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. April.
Von Westen sorgen Tiefdruckgebiete wieder häufiger für Wolken. Im Osten und Süden bleibt es unter Hochdruckeinfluss noch freundlich. Und dort ist es heute Nacht oft klar. In der Westhälfte sowie im Norden zum Teil dichte Wolken und westlich des Rheins etwas Regen. Morgen im Osten und Süden meist freundlich, sonst verschwindet die Sonne häufiger hinter Wolken und gelegentlich gibt Schauer. Heute Nacht 1 Grad im Erzgebirge bis 12 am Niederrhein. Morgen auf den nordfriesischen Inseln bei Seewind bis 11, im Chiemgau bis 25 Grad. Auch am Montag liegen der Osten und Süden auf der sonnigeren Seite, sonst teils Sonne, teils Wolken und mancherorts Schauer oder Gewitter. Ähnlich auch am Dienstag. Am Mittwoch wird es dann insgesamt wechselhafter und von Nordwesten wieder kühler.
Um 23.25 Uhr begrüßt sie Pina Atalay zu diesen Tagesthemen. Ein alter Konflikt flammt neu auf. Viele Tote bei Kämpfen zwischen Aserbaidschan und Armenien in Bergkarabach sowie Angst vor Rückführung in die Türkei, Flüchtlingsproteste auf den griechischen Inseln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.